ihrem letzten Album The New Abnormal, und dieser Titel passt ja ganz gut in die Zeit, genauso wie dieser Songtitel. Der heißt nämlich The Adults Are Talking und das ist der Travelholics Podcast für Touristiker. Diesmal treffe ich Songül Göktaş Rosati, Geschäftsführerin von Bentourreisen hier in Deutschland. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Travelholics Podcast, Songül Göktaş Rosati. Hallo nach Hamburg, oder?
Hallo Roman, nach Berlin, ja, Hamburg.
Hamburg direkt in Hamburg oder bei Hamburg?
Wo bei Hamburg. Ja? Du triffst mich südlich von Hamburg im schönen alten Land, da wo die tollen Kirschen und Äpfel herkommen.
Mensch, durchs alte Land bin ich vor Jahren mal gefahren, als ich die Cyclassics mitgefahren bin, dieses Radrennen rund um Hamburg. Das führt auch durchs alte Land und ich habe die Gegend sehr bewundert. Das ist sehr schön. Wir zeichnen auf 2 Tage nach deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Herzlichen Dank.
Es ist ein sehr, sehr sommerlicher Tag heute. Wir sitzen beide in Dachgeschossen, schwitzen ein bisschen, das kann man sagen. Sehen uns wie immer nur virtuell. Und man darf auch sagen, wir haben ja quasi so eine Art Blind Date. Ne? Wir kennen uns eigentlich nicht persönlich.
Das stimmt.
Ne? Und es wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen. Und wir laden einfach die Zuhörer vom Travelholics Podcast ein, dass die beim Kennenlernen mit dabei sind. Das kann ja auch ganz spannend sein. Was ich natürlich von dir weiß, du bist Geschäftsführerin von Bentour, du bist Geschäftsführerin von Öger gewesen. Das ganz, na, ich würde jetzt sagen, der Türkei-Tourismus, die Touristik türkischer Provenance in Deutschland hat auch was mit Songül zu tun. Ist immer noch aktiv. Ich sehe dich sehr oft. Und das ist vielleicht die erste Sache, die mich sehr interessiert. Also ich sehe dich sehr oft in meiner Timeline in diversen sozialen Netzwerken. Bist du so ein Social-Media-Junkie?
Eigentlich gar nicht. Ich bin ziemlich spät in die Social-Media-Welt eingetaucht, um genau zu sein, 2014. Da war das ja schon irgendwie alles aktiv und in den letzten Jahren natürlich für mich entdeckt, weil das ein Medium ist, wo man natürlich sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und das war eigentlich erst gedacht für einen privaten Austausch, weil ich sehr viele Freunde und Verwandte im Ausland habe, auf der ganzen Welt, dass man miteinander kommuniziert. Hatte anfangs auch gar niemanden akzeptiert, ob es nun Reisebüro oder Hotel, je, gar nicht. Wollte es privat lassen und dann hatte ich einmal versehentlich einem Reisebüro einen Zugang gegeben, 2014. Und dann natürlich war das sozusagen die Öffnung für alle und habe dann auf einmal richtig schnell eine große Community erreicht. Und das war ganz schön, dieser interaktive Austausch mit den Menschen, die am Anfang wirklich sehr, sehr schön waren. Jeder hat so ein bisschen berichtet, wo er war, wo es ist. Und gerade das Thema Reisen ist Emotionen und Sehnsuchtbilder. Und ich teile gerne meine Sehnsucht und ich teile gerne das, was ich erlebt habe. Und So ist es nach und nach sozusagen ein weiterer Vertriebs, in Anführungsstrichen, Kanal für mich geworden, um unsere Kernbotschaften der türkischen Touristik an den Mann zu bringen.
Das ist dir offensichtlich sehr gut gelungen. Deine Follower oder Freundeszahlen sind sehr, sehr ordentlich. Ich sehe, die Interaktionsraten sind natürlich auch gewaltig. Ihr kommuniziert auch als Bentour. Das interessiert mich natürlich auch vorwiegend über soziale Netzwerke. Oder wie würdest du das beschreiben?
Also es ist ein Medium. Natürlich sind wir als Bentour nicht nur in den sozialen Medien da, sondern kommunizieren natürlich auch direkt mit unseren Reisebüros, ob nun über Telefon, ob nun über E-Mail-Verkehr. Und natürlich nutzen wir insbesondere in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark die sozialen Medien, weil das immer mit uns ist, immer mit unserem Handy ist und jeder natürlich auch insbesondere in der Reisebranche dort sehr aktiv ist. Aber natürlich sind wir im Face-to-Face-Austausch auch mit unseren Reisebüros immer gewesen. Wir sind ein Vertrieb, der sehr stark auf den Reisebüro-Partner setzt und das sind unsere wichtigsten Vertriebskanäle. Aber natürlich nutzen wir alle möglichen Vertriebsinstrumente, die uns zur Verfügung stehen. Aber in den letzten 2 Jahren, hast du recht, haben wir sehr, sehr stark auf die sozialen Medien gesetzt.
Ja, gut. kann man ja auch sagen, dass in den letzten 2 Jahren die Kommunikation sich stark verändert hat. Wir brauchen viel mehr Geschwindigkeit. Das haben vielleicht auch noch nicht alle begriffen. Die Diskussion gibt es ja immer wieder über Antwortzeiten und Erreichbarkeiten und so weiter. Also Geschwindigkeit ist das eine. Das ist natürlich auch so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Bei Social-Media-Kommunikation. Du hast ja das Gefühl, du musst auch immer sofort antworten. Und andererseits als Sender hast du ja auch das Gefühl, du möchtest eigentlich auch immer sofort eine Antwort haben. Das, habt ihr da ein Team oder wie macht ihr das?
Ja, also natürlich die Erwartungshaltung in der Geschwindigkeit sind enorm gestiegen, beziehungsweise die Antwortzeiten müssen sehr, sehr kurzfristig sein. Ich muss sagen, ich bekomme auch ganz viele berufliche Anfragen über den Messenger oder über Instagram wo eine Anfrage dann gestartet wird, die gebe ich natürlich entsprechend selbst weiter. Wenn ich das selbst bearbeiten kann, wie schön, sonst gebe ich das natürlich an unserem Team weiter. Ja, wir haben natürlich ein Vertriebsteam. Wir sind vertreten natürlich der Hauptsitz von Bentur sitzt in der Schweiz. Da haben wir ein Team, ein Verkaufsteam, ein Vertriebsteam und natürlich das gesamte Administrative. Wir haben ein Team in Deutschland. Da bin ich ja sozusagen verantwortlich für in erster Linie. Das auch besteht aus dem Vertrieb. Wir haben Produktmanagement-Teilen hier in Deutschland sitzen und ein sehr großes Team auch in der Türkei. Und dort ist auch ein großer Bereich sozusagen vom Produkt, aber natürlich auch im Verkauf und im Service, die sozusagen dann auch immer mit guten Antwortzeiten bei unseren Reisebüros reagieren. Und man erreicht uns natürlich über alle Kanäle. Auch WhatsApp ist ein Kanal, den wir sehr stark nutzen und wo unsere Kunden und Reisebüros uns jederzeit erreichen. Also sie schicken eine Anfrage, du schickst eine Anfrage und die wird dann sofort bearbeitet. Ob das nun Dennis Uhl ist, der reagiert, ich bin oder auch die Produktkollegen. Also das ist das Schöne und das ist das, was uns auch immer als Veranstalter wiedergespiegelt wird, dass wir zum einen zum Anfassen sind. Wir sind ja sehr, sehr stark auch direkt im Vertrieb als in der Geschäftsführung und dass wir uns natürlich auch intensiv um unsere Reisebüros bemühen und auch kümmern. Und glaube ich, gelingt uns ganz, ganz gut. So zumindest der Zuspruch, insbesondere in den letzten 2 Jahren, was uns sehr erfreut.
Und haltet ihr das eigentlich so, dass ihr, also macht ihr das jetzt nur im B2B-Bereich oder gibt es auch eine ausgeprägte B2C-Kommunikation? Merkt ihr, dass Kunden euch ebenfalls direkt kontaktieren auf diesen jetzt schon erwähnten Kanälen und weiteren, die es natürlich auch gibt? Also ist das einfach der neue State of the Art of Communication somehow?
Also, also so gesehen, natürlich sind wir auch erreichbar für die Kunden, die direkt mit uns in den Kontakt treten wollen, selbstverständlich. Wir haben ja auch eine eigene Webseite, wo der Kunde direkt buchen kann. Aber für uns ist, wie gesagt, nochmals betont und unterstrichen, der Reisebüro der wichtigste Vertriebskanal. Das heißt, für die sind wir da und meistens ist die Interaktion natürlich überwiegend mit dem Reisebüro. Also da sind wir auch immer voran, wenn ein Kunde direkt dann anruft, versuchen wir natürlich zu helfen, aber natürlich weisen immer auch darauf hin, dass das Reisebüro sozusagen sein erster Ansprechpartner ist, bei dem er dann auch gebucht hat. Aber du hast genau den Punkt angesprochen mit dem Bekanntheitsgrad im B2C-Bereich. Da ist Bentur in Deutschland noch nicht ganz so stark als Marke bekannt. Das ist das, was mir jetzt auch in den 1,5 Jahren, die ich bei Bentur arbeite, zum einen die Reisebüros berichtet haben und zum anderen natürlich auch Direktkunden, auch in meinem Umfeld, als ich gesagt habe, und der ist ziemlich groß, Bentur, wer ist denn das? Da war nicht sofort klar, Bentur, der Türkei-Spezialist. Also dass es eher so eine Schweizer Marke war und in Deutschland nicht etabliert ist. Das ist ja auch eines meiner Themen, ich sag mal auch im B2C-Bereich, die Marke weiter nach vorne zu bringen, eine Bekanntheit zu machen und dass sozusagen im Kopf dann auch direkt Bentur mit dem Türkei-Spezialisten in Einklang gebracht wird.
Und das ist so unser Anspruch. Wie du das einst bei Öger hingekriegt hast, kann man das so sagen?
Ja, ich hoffe, also da bedarf es ja auch in meinem ganzen Team, aber ja, ich glaube schon, dass ich insbesondere nach der Übernahme von Thomas Cook und in den letzten 5 Jahren der Marke ein Gesicht gegeben habe, ein authentisches authentisches Gesicht. Ich glaube, als Türkin kann man es viel, viel einfacher rüberbringen, die Vielfalt eines Landes, eines Heimatlandes, zu dem man auch zu 100% steht, als Nicht-Türkin. Das ist so, wie wenn du reist in den Ländern, dann fragst du auch, wo gehen denn die Einheimischen essen? Die wissen die besten Geheimtipps und die besten Restaurants und die wissen, worauf es in der Nuance ankommt. Und ich glaube, das habe ich ein Stück weit in den letzten 5 Jahren, die ich dann bei Öger war, auch geschafft.
Aber das ist natürlich auch das, was sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich jetzt erwartet wird, weil sonst ist es einfach nur MeToo, sonst ist es halt einfach ihr sagt selbst, ihr seid Spezialist, das heißt, sonst ist es einfach nur ein Türkei-Veranstalter. Ihr wollt ja mehr sein. Das heißt, wir machen jetzt auch nicht die Werbeshow für Bento, aber trotzdem ist es wichtig, weil mich interessiert ja gerade jetzt, und vielleicht können wir auch da mal ein bisschen drüber reden, wie ticken diese. Ihr seid kein Konzern, ne? Oder ihr seid schon ein Konzern.
Wir sind
Familienunternehmen.
Ein Familienunternehmen, das auch Inhaber geführt ist.
Genau. Und wie ticken diese Unternehmen heute und welche Chancen haben die? Oder haben die vielleicht in deiner Wahrnehmung sogar die besseren Chancen? Und wie funktioniert das mit dem Vertrieb zusammen? Wir haben gerade wieder die Diskussion, das Thema, es ist gerade wieder ein bisschen aufgeflackert, das Thema Online versus Offline und digital, nicht digital. Ihr seid, und ich glaube, es ist so ein Thema, sowohl die Kommunikation, da seid ihr innovativ, im Marketing seid ihr innovativ, ihr seid sehr präsent überall. Sind das die Erfolgsfaktoren? Plus dieses Spezialistentum mit sehr viel Content, also sprich das beste Restaurant um die Ecke vom Hotel oder in der Nähe von 2 Kilometern oder so?
Also ich habe ja nun die Erfahrung Konzern und Inhaber geführt gemacht und ich muss sagen, dass natürlich insbesondere in Krisenzeiten oder in herausfordernden Zeiten Inhaber geführte Unternehmen die größere Chance haben, weil sie natürlich viel agiler, viel flexibler und viel schneller reagieren können. Und das muss ich sagen, das haben wir in den letzten 1,5 Jahren oder seit der Krise, glaube ich, ganz gut gezeigt. Wir waren innovativ, wir waren immer just on time und wir haben auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Reisebüros sofort reagiert. Also wenn wir jetzt mal uns das, ich sage mal so gerne, das Schicksalsjahr 2020 angucken, dann war wirklich zu keiner Zeit, wo man Stillstand eine Option. Ja, das heißt, wir haben dann sofort vom Normalmodus sind wir in den Krisenmodus gegangen und haben gesagt, was bedarf es jetzt? Das fing dann wirklich an, dass dann das Thema Liquidität für jedes Unternehmen eine Frage war, wo wir gesagt haben, okay, das, was wir an Provision ausgezahlt haben, das geben wir als Unterstützung, lassen wir bei den Reisebüros. Wir haben dann natürlich das Thema Stabilität sofort angepackt, indem wir gesagt haben, okay, wir sichern uns natürlich auch Kredite, auch wenn wir ein solides, robustes Unternehmen sind, müssen wir natürlich auch ein Stück Puffer einbauen. Und dann sind wir sofort hin und haben diese Kredite dann gesichert, haben dann sofort das Geld genommen und auch in den Vertrieb investiert, ja, indem wir gesagt haben, hey, der Wunsch war dann ja Provisionsauszahlung nicht nach Abreise erst, sondern wir brauchen das Geld jetzt schon, haben wir sofort die Logik innerhalb von einer Woche die gesamte Abrechnungslogik bei den Provisionen verändert und nach vorne gezogen, direkt nach Anzahlung. Und wir gesagt, okay, Türkei hat ja ziemlich früh auch gezeigt, dass sie es drauf haben und hat ja fest vorgenommen, so ein Benchmark zu sein für den Türkei Safe Tourism oder für den Safe Tourism insgesamt. Und haben dann gesagt, um das zu zeigen, wir machen eine Inforeise, einen Farmtrip und schauen uns an, was die Türkei da geleistet hat. Wir waren mit der Presse und mit Inhaberbüros entsprechend in der Türkei, haben eine Site-Inspection gemacht und gesehen, die Türken haben es wirklich drauf. Daraufhin, um das auch anzukurbeln, haben wir dann gesagt, gut, wir machen für ein Stück Sicherheit die Versicherung dazu gegeben. Wir haben die kostenlosen PCR-Test inkludiert. Also wir haben so viel, wir haben Quarantänefall, haben wir die Kosten übernommen. Also wir haben so viele Maßnahmen. Also es gab keinen Monat, wo wir keine Aktion rausgebracht haben. Und wir waren immer im Kontakt, im Dialog mit den Reisebüros, mit denen gefragt, was sind eure Bedürfnisse, was sind eure Wünsche. Wir waren mit den Kooperationen stetig im Austausch, haben mit denen Webinare gemacht, haben uns angehört, was sind die Sorgen und Nöte. Und ich glaube, das ist uns insgesamt sehr, sehr gut gelungen im letzten Jahr. Und auch dieses Jahr haben wir nicht aufgehört. Wir waren der Erste, der die Bedürfnisse des Kunden, das ist der Vorteil, wenn du Inhaber geführt bist, dass du natürlich viel näher an deinen Reisebüros und an deinen Kunden bist, Flexibilität und Sicherheit waren die wichtigsten Aspekte. Alles klar, im September schon intern diskutiert, wie könnte ein flexibler Tarif aussehen, was ja die Airlines bzw. die Booking.coms dieser Welt mit den Non-Refundable-Zimmern und den festen Zimmern ja schon gezeigt haben. Also sind wir da auch gleich in die Planung und Umsetzung gegangen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, solche Projekte im Konzern haben natürlich Monate gedauert. Da ist der Zug schon abgefahren. Ne? Da ist diese Mentalität, wie den liebe ich den Satz von Mark Zuckerberg, ne? Done is better than perfect, ist genau das Thema. Machen und du kannst nachjustieren, ne? Einfach probieren. Und da muss ich sagen, ist dieses Unternehmertum und insbesondere auch der Dennis Uhl mit seinen wirklich, so jung ist er auch nicht mehr, aber doch noch Ende 30, das ist schon Anfang 40, natürlich auch echt jemand, der Mut zeigt, ne, und der nach vorne geht und sagt, ja, machen wir, testen wir. Und da haben wir, glaube ich, ganz als Team insgesamt gezeigt, dass diese Schnelligkeit, dass die Innovation, dass es diese Teamplay und vor allen Dingen Mut zum Risiko entsprechend auch honoriert wird. Azyklischer Invest nennt man das ja.
Innovation als Motor von Erfolg und Fortschritt würdest du unterschreiben, oder?
Absolut.
Ja. Wie würdest du denn, also wenn du jetzt spielen dürftest im Sandkasten der Pauschalreiseveranstalter, wie würdest du dann die Pauschalreise, kann man das sagen, so die Badewannen, Warmwasser, Pauschaltouristik ist ja relativ, schon hat eine gewisse Struktur seit vielen Jahren. Ne? Kennt man so, ich lese gerade ein spannendes Buch von einem Münchner Autor, das heißt Hotel Laguna, kann ich hier mal empfehlen. Da geht es los um den Mallorca-Tourismus in den 60er Jahren bis heute. Und einfach am Beispiel eines kleinen Hotels, was an der Canyamel gebaut wurde, und wenn man das sieht, wie in den 60er Jahren Pauschalreise gebaut wurde und wie das heute gebaut wird, es ist halt immer Flug, Unterkunft, Hotel, Verpflegung, bisschen Reiseleitung noch dabei. Wenn du jetzt innovieren könntest, siehst du da Potenzial und könntest du sagen, okay, das wären Dinge, die werden sich in den nächsten 5 Jahren ganz sicher verändern.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Roman, das ist also die Pauschalreise, ich nenne sie lieber Veranstalterreise, weil Pauschalreise ist ja so eingestaubt. Ne? Also das mag ja auch keiner in der heutigen, in der innovativen Zeit hören. Also die Veranstalterreise, das habe ich schon vor 4 Jahren, als die Türkei-Krise anfing, als wir den Putschversuch hatten, gesagt, dass die Pauschalreise eine Renaissance erleben wird. Und die hat auch eine Renaissance erlebt. Weil, ich sage jetzt mal, solange der Gesetzgeber natürlich diese ganzen Verpflichtungen der Veranstalter drumherum weiterhält, ist es das sicherste Reiseart, die ein Kunde haben kann. Und das ist ja genau das, was viele Direktkunden gar nicht wissen. Im Grunde der Veranstalter ist ja sozusagen sein Schutzengel. 365 Tage im Jahr, 7/24 beobachten ja die Veranstalter und auch wir die Geschehnisse in der Welt um unseren Kunden, denn die Priorität und die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Priorität, immer auch im Auge zu behalten. Das ist genau das, wo wir uns alle drüber aufgeregt haben 2020, als dann Herr Maas, unser Außenminister Maas, gesagt hat, wir haben so und so viele Tausende von Menschen zurückgeholt, nochmal tun wir so eine Aktion nicht. Wir als Veranstalter haben noch viel mehr Gäste zurückgeholt auf unsere Kosten, ja, weil wir natürlich unser Team vor Ort sich jederzeit um die Gäste gekümmert hat und gesorgt hat und gesagt hat, das können wir für dich tun, das machen wir für dich, jetzt fahren wir dich zum Flughafen. Und daher die Veranstalterreise bevorzuge ich. Das ist so witzig, gestern war meine Freundin da, hat mich besucht auf dem Café und dann hat sie gesagt, wollen wir nicht im Februar nach Kuba fliegen? Ich habe ganz günstige Flüge gesehen und auch nette Hotels. Dann habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, aber ich werde nur eine Veranstalterreise buchen. Okay. Und dann sagte sie, warum? Und dann habe ich gesagt, du, gerade in solchen Zeiten, wir haben ja jetzt gesehen, dass von einer Minute auf die andere was passieren kann, ist der Veranstalter dann verpflichtet, sollte was passieren oder wir ausreisen müssen oder sonstiges, können wir uns sicher sein, dass der Veranstalter für uns sorgt und uns sicher wieder nach Hause geleitet.
Also ist es doch dann eher der, sagen wir mal, der Content der Reise, sprich die Inhalte, die Erlebnisse, die inkludiert sind, die geplant sind oder ja, nicht als Feuerwerk, sondern tatsächlich einfach ja, das Design der Reise ist die größere Innovation wahrscheinlich. Ja, der Rahmen, die Struktur, die darf gern bleiben, aber ist einfach das das neue Design der Veranstalterreise. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das die Herausforderung sein dürfte.
Ja. Das ist genau das Thema der Zukunft. Das hast du so schön ausgesprochen. Das Design, der Inhalt der Reise, der wird sich natürlich verändern, weil die Menschen wollen immer mehr Erlebnisse. Ne? Also eine Reise ist ja auch ein Stück weit ein Erlebnis, das unvergesslich sein soll. Wo wir heute natürlich das schönste Bild am besten Spot der Welt haben möchten, um das natürlich mit der Welt zu teilen. Das tue ich ja auch gerne.
Ist das diese Instagram-Spots, ne? Diese berühmten Felsen in Norwegen und so. Genau. Gibt's da eigentlich einen in der Türkei?
Also ich sage jetzt mal, das größte und wichtigste Hotspot in der Türkei ist natürlich Kappadokien mit den Feenkaminen, ne, und den aufsteigenden Ballons in den Himmel mit den bunten. Das ist natürlich so ein, Spot, den man unbedingt mal als, ich sag mal, Influencer in Anführungsstrichen aufgenommen haben sollte, aber auch natürlich Istanbul, ne? Also für mich die Megametropole der Welt, und ich kann behaupten, ich habe viele Metropolen dieser Welt sehen dürfen, bereisen dürfen. Es ist wunderschön, da gibt es super tolle Spots, die man auf alle Fälle entdecken sollte. Ja, aber nochmal um das Thema der Design der Reise zu kommen. Genau das ist es. Wir müssen in der Breite, ist es gut, natürlich Produktpaletten anzubieten und alles im Regal stehen zu haben. Nur ist auch die Tiefe ganz wichtig, dass man das Produkt, ne, nicht nur das reine Hotel und das den Flug und den Transfer anbietet, sondern auch das Rahmenprogramm da drumherum. Man kann so tolle Kombinationen machen, und das ist so ein Stück weit auch als Türkei-Spezialist und als Mensch, der sich als Brückenbauer fühlt, und das nicht nur seitdem ich in der Touristik bin, sondern mein ganzes Leben zu zeigen, Vorurteile abzubauen und zu zeigen, die Türkei ist halt viel mehr als das, was ihr hier in Deutschland von den einstigen Gastarbeitern gesehen habt, ne? Und dass man da halt entsprechende Erlebnisse mit einbaut. Und das ist so unser Anspruch für die Zukunft noch mehr, und da haben wir toll dran gearbeitet, das in den Vordergrund zu stellen.
Wenn du das so sagst, das könnte natürlich auch das Berufsbild des Touristikers arg prägen, ne? Dass man vom Reisedesigner, das Wort gibt es ja schon, aber der beratende Spezialist, der auch Influencer ist und gleichzeitig Produktdesigner im touristischen Bereich, das ist eigentlich die nächste Herausforderung für das, was da draußen ist. Würdest du sagen, oder du bist ja nah am Vertrieb und auch nah am stationären Vertrieb, sprichst mit vielen Menschen, ihr habt viele Veranstaltungen, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, ihr startet jetzt auch schon wieder eine Roadshow, ne?
Ja, genau. Wir sind auf der Midsummer Roadshow leider nicht in ganz Deutschland gewesen, weil ich davon später erfahren habe. Deswegen konnte ich kurzfristig nicht so viele Termine buchen. Aber wir sind jetzt in 5 Städten dabei, und ich bin gespannt, wie das wird, und freue mich.
Kommt ihr nach Berlin?
In Berlin hat die Tour gestartet. Du kannst gerne nach Potsdam kommen. Also ich werde nächsten Dienstag in Potsdam sein freue mich auch schon darauf, irgendwie mal wieder mit Reisebüros. Deswegen begleite ich ja ein Stück weit die Inforeisen selber, und um wieder in den Kontakt zu treten.
Das ist die Geschäftsführerin eines Reiseveranstalters, die Inforeisen begleitet. Das hast du wirklich in sehr seltenen Fällen. Glückwunsch dazu. Aber ich muss meine Frage natürlich noch, da habe ich mich ja selbst unterbrochen und bist ein bisschen abgeschwuft. Nochmal zum Thema Reisedesigner, Berufsbild, Herausforderungen. Du hast den Blick auf den Vertrieb, du bist nah an den Expis, du bist nah an den Social-Media-affinen Reisebüro-Mitarbeitern, aber auch bei den Veranstaltern oder in den DMCs unterwegs. Spürst du das schon, dass sich das verändert, das Berufsbild? Oder gibt es da Herausforderungen, wo du sagen würdest, hey, Ausbilder, IHKs, auch Unternehmen, da habt ihr Hausaufgaben zu machen?
Also das merke ich schon, und das habe ich gerade auf meiner letzten Tour in die wunderschöne Ägäis gerade erlebt. Da hatte ich zwei Reisebüroinhaber dabei, die genau das gemacht haben, die als Influencer agiert haben, die mit ihrer Drohne tolle Aufnahmen gemacht haben, die sie mir zur Verfügung gestellt haben. Die sind einfach wunderbar gelungen, die dann natürlich auch wirklich in Real-Time entsprechend ihre Informationen an ihre Community weitergegeben haben und auch direkt Anfragen bekommen haben. Also genau das ist es, aus dem Zielgebiet heraus, ne, in den Orten dann direkt entsprechend auch die Informationen und die Tipps und die Sehenswürdigkeiten, die Hotelempfehlungen abgeben zu können.
Ja. Das merke ich ja auch schon. Ich begleite ja schon seit vielen Jahren so Azubi-Camps und solche Sachen. Bei Thomas Cook habe ich das gemacht. Aktuell ist es ja weniger. Ich bin auch weniger auf irgendwelchen großen Online-Business-Camps unterwegs, was wir gerne gemacht haben. Außerdem waren wir auch in der Türkei übrigens im Club Med zweimal, haben ein Online-Business-Camp gemacht, damals mit Thomas Cook zusammen noch. Das war sehr spannend, dass ich tatsächlich auch die Ansprüche setze. Das heißt, dieses Berufsbild ist ja überhaupt nicht antiquiert. Na, also es verändert sich gerade, es ist ein Stück weit fließend, es braucht vielleicht ein paar Impulse, es braucht vielleicht auch die Impulse von Unternehmen, wie ihr es seid und weniger diese konzernbedingten, ja, das haben wir immer so gemacht, das machen wir auch nach der Krise wieder so. Das ist eine Geschichte, da hast du jetzt gerade, glaube ich, einen ganz guten Drive und einen ganz guten Vorteil, oder?
Absolut.
Ja.
Also man kann hier wirklich bewegen und das ist genau das Schöne. Wir können probieren und gestalten und das ist das, warum ich auch bei Bentour gelandet bin und gesagt habe, ja, da will ich hin, weil da habe ich Gestaltungsmöglichkeiten, da kann ich noch einiges bewirken, anders als in einem Konzern. Und das macht halt total viel Spaß, weil das auch ein innovatives Team ist und die Kollegen alle sehr offen sind und trotz, dass wir, ich sag jetzt mal, ja in unterschiedlichen Ländern leben und arbeiten, dass wir doch ein Stück weit durch die Digitalisierung noch stärker zusammengerückt sind. Und das war natürlich für mich ein Riesenvorteil, denn ich bin ein großer Fan von der Digitalisierung und finde das auch genau, ich sag mal, da gab auch ein Turbo in dieser Zeit und genau richtig, dass wir da jetzt auch alle zwangsweise sozusagen in diese Digitalisierung reingekommen sind.
Digitalisierung bringt mich natürlich zu der Frage, Bentour, Veranstalter, klassisch, Nahziel, Kataloge. Ihr produziert viel, werdet ihr das umstellen? Gibt es da Pläne, dass ihr sagt, okay, wir versuchen jetzt neue Arten der Inspiration, des Transports von Inhalten oder der Präsentation unserer Produkte?
Ja, also wir haben natürlich in diesem Jahr den Katalog rausgebracht. Natürlich haben wir, ich sage jetzt mal, die Stückzahlen aufgrund der Krise reduziert gehabt. Aber es gibt immer noch ein gutes Stück an Klientel, die diesen Katalog gerne aus dem Reisebüro haben. Und das ist ein Stück weit ja auch Werbefläche. Deswegen noch hat er Berechtigung und ich finde ihn gut, aber wir arbeiten immer ein bisschen ein Stück weit hybrid, haben ja auch digitale Kataloge rausgebracht. Das heißt, unser à la carte Katalog, den haben wir gar nicht produziert, sondern digital hinterlegt. Und auch unser Magalog, der auf das Thema Türkei erleben, erfühlen und erschmecken zielt, den werden wir in diesem Jahr nur digital auf den Markt bringen, um einfach so ein bisschen auch zu sehen, wie läuft das. Ne? Aber es gibt immer noch natürlich ganz viele Menschen, die gerne den Katalog haben. Und auch da Hybride funktionieren, reingucken, was gibt es da und dann im Internet sich auch natürlich Inspiration.
Magalog ist also die Mischung aus Magazin und Katalog. Klassisch, kenne ich auch. Haben wir sogar mal gepitcht bei einem Startup-Wettbewerb mit der Idee eines Magaloges vor vielen Jahren. Liebe Grüße an Michi Buller, er wird sich sicher erinnern bei dieser Geschichte. Okay. Magaloge machen andere jetzt mittlerweile auch. Magaloge, das ist die Mischung aus Entertainment, inspirativem Content. Das sollte man vielleicht noch sagen. Du hast gerade gesagt, Türkei erschmecken. Du kochst sicher selbst. Was ist dein Lieblingsgericht aus der türkischen Küche?
Mein Lieblingsgericht ist Karnıyarık und zwar sind das, ist ein schweres Wort, ich weiß.
Ich will es nicht wiederholen.
Gefüllte Auberginen. Die werden mit Hack und ganz viel verschiedenen Gewürzen und dazu isst man Reis und den Cacık, den wir in Deutschland natürlich eher als Tzatziki kennen. Und das ist mein Lieblingsgericht.
Und das kochst du auch selbst, nehme ich an.
Ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich sehr aufwendig. Das wünsche ich mir dann immer von meiner Mutter und die macht das dann regelmäßig.
Okay, gab es das zum Geburtstag oder gibt es denn vielleicht?
Nein.
Aber wenn man jetzt Geburtstag, ne, also vorgestern Geburtstag, hatte ich ja schon erwähnt, ein Stück weit ist ja auch die Touristik in Deutschland, der Vertrieb in Deutschland, die Reiselust wieder erwacht, also ist auch in ein neues Lebensjahr gegangen, kann man sagen. Wie erlebt ihr es gerade? Also du hast schon gesagt, du warst mit Expedienten in der Ägäis unterwegs. Die Zahlen werden sich aber auch bei euch nach oben gehen, sei euch zu wünschen. Und ich denke, das wird auch so sein. Und was erwartet ihr von diesem Jahr? Was erwartest du vom Markt in diesem Jahr? Gibt es noch Dinge, die du sagst, hey, da müssen wir noch ganz schön vorsichtig sein? Oder?
Also ich sage jetzt mal, Vorsicht ist immer die Mutter der Porzellankiste, wie wir wissen. Wir können jederzeit überrascht werden, aber ich freue mich über das Momentum. Ich hatte ja schon vor 6 Wochen angekündigt, dass die Türkei und ich sage mal der Tourismus wieder zum Anlaufen kommt. Denn wir alle sind ja im Grunde auch Menschen, die in Urlaub fahren möchten, abgesehen dafür, dass wir Touristiker sind. Und die Anzeichen waren ja auch schon ganz gut. Verschiedenste Studien ja gezeigt, dass die Leute auf ihren Koffern sitzen und reisen wollen. Und als dann sozusagen Griechenland aufgegangen ist und auch Spanien und die ersten Buchungen dann ja kamen und peu à peu das besser wurde, wusste ich, die Türkei ist ja aufgrund der Hochrisikogebietsthematik ja noch ein bisschen zurückhaltend gewesen. Sobald das fällt, werden wir einen Run erleben auf die Türkei. Und das hat ja ein Stück weit auch vor einigen Monaten das gezeigt, was in UK war. Da war ja auch Boris Johnson eine Ansage gemacht und zack schellten die Buchungen in England dann 300% in die Höhe. Und so ein Stück weit ist das ja, was wir im Moment auch bei uns sehen. Und von daher, wir freuen uns hervorragenden Buchungseingängen. Ich mag das immer gar nicht sagen, weil wir glauben ja auch so ein bisschen an den Nazar, ne, dass da irgendwie was drauf kommt. Du weißt ja, diese blauen blaue Auge.
Die Auge.
Soll ja dann immer vor bösen Blicken. Da sind wir Türken ja insbesondere sehr arbeitgläubig. Aber nein, wir erfreuen uns wirklich sehr, sehr guten Buchungszahlen. Wie viele andere Veranstalter ist auch bei uns so, dass wir auf dem Niveau bei den Tageseingängen von 2019 und darüber sind. Und das freut uns natürlich sehr. Und die Türkei gehört wie immer zu den 3 Top-Destinationen der Deutschen oder der in Deutschland lebenden Menschen. Und von daher hoffe ich mir schon auch einiges von diesem Jahr für den Zeitraum, sage ich jetzt mal, wo wir buchen können oder ab wann. Die ersten Monate sind ja leider ein bisschen schlechter gelaufen, glaube ich schon, dass wir ein sehr, sehr gutes Jahr haben werden.
Wenn du jetzt gerade zurückkommst, also ihr wart mit einer, ja, ich würde es noch ganz oldschool Infogruppe nennen. Ne? Also ihr wart auf, man sagt ja heute Femtrip, aber ich bin ja auch schon so lange in der Touristik, da darf ich noch Inforeise sagen. Ja. Nee, im Ernst, also ihr wart in der Ägäis, ich habe gesehen, Club Mavi, kenne ich auch, mag ich sehr. Ja. Sehr, sehr schön. Vielleicht einfach auch so ein paar Sätze zur Situation vor Ort, quasi aus erster Hand, für die Touristiker und Nicht-Touristiker, die zuhören. Ja.
Also wie gesagt, also die Türkei hat ja im letzten Jahr schon gezeigt mit ihrem Safe Tourism Konzept, dass sie alles richtig gemacht haben. Wir waren da wirklich Vorreiter und auch dieses Jahr, das war mir sehr, sehr wichtig, zu gucken, halten die Türken auch diesen Standard. Das ist ja ein Stück weit auch das Motto gewesen, um selbst nochmal auch vor Ort zu prüfen. Also ich bin nicht nur die Begleitung gewesen von der Inforeise, sondern vielmehr kombiniere ich das natürlich auch mit Hotelierbesuchen und Gesprächen. Und genau das waren auch unsere Themen, die wir nach vorne gebracht haben, gesagt haben, funktioniert es denn? Das Thema ist Nachhaltigkeit ja auch. Nachhaltig, hohe Standards auch weiterzuhalten. Und da muss ich sagen, in den Hotels, die wir uns jetzt in der Ägäis angeguckt haben, war die Sicherheitskonzepte weiterhin hoch. Waren überall entsprechende Informationen. Überall wurde Fieber einmal geguckt, die Temperatur, Masken entsprechend, wenn man die selbst nicht hatte, immer wieder ausgeteilt. Die Desinfektionsständer und natürlich ganz wichtig auch die Markierung überall. Also Roman, ich bin hier in Hamburg losgeflogen. Am Flughafen nach einem Jahr, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist der Standard immer noch extrem gering. Du findest auf dem Flughafen 3 Spender, keine großen Markierungen und wirklich nicht hohe für meinen Geschmack Sicherheitsstandards. Das ist mein Heimatflughafen und das finde ich immer sehr, sehr traurig, das so sagen zu müssen. Dann kommst du in Izmir an und kommst und überall, das ist schon so plakativ, ist jede Meter wirst du darauf aufmerksam gemacht, ne? Also stay safe und halte Abstand und entsprechende Spender. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ist der Standard in der Türkei sehr, sehr hoch. Ich habe natürlich mit den Hoteliers gesprochen, wie dann im Moment die Auslastung ist. In der Ägäis ist die Auslastung liegt im Moment zwischen 65% und 70%. Und natürlich wirst du fragen, welche Märkte dann, in erster Linie natürlich der Inlandsmarkt, der sehr gut funktioniert, was auch sehr gut funktioniert, ist die Ukraine, ist Weißrussland, Bulgarien und natürlich ein Teil Ungarn. Also ich fand das für so eine Zeit schon sehr, sehr ordentlich in der Ägäis mit 65%, sage ich jetzt mal, im Durchschnitt ausgelastet zu sein, lässt natürlich wirklich auch Hoffnung für den Tourismus. Wir werden natürlich nie das auffangen, das Gap auffangen, was wir jetzt in den anderthalb Jahren entsprechend verloren haben. Aber zumindest muss man ja immer positiv.
Ja, aber es macht ja Mut, dass es wieder nach vorne geht. Und wie haben es denn so die außerhalb der Hotels, die kleinen Restaurants, die Shops und so weiter, wie haben die das überstanden? Gab es dann eigentlich auch so Hilfsprogramme von der Regierung? Und na, also ich weiß, in Griechenland war es teilweise schwierig, in Spanien ist es sehr schwierig. Es gab dann längst nicht die umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen, die wir hier in Deutschland immer noch als recht zu gering bewerten und zu bürokratisch. Da gab es einfach mal gar nichts. Und ist nicht ganz einfach. Haben die es, sagen wir mal, sind die vorbereitet auf einen Restart, auf eine neue Saison? Sind die alle noch da?
Also ich sag mal, natürlich gab es auch in der Türkei Hilfsprogramme entsprechend, insbesondere für die Hotels, dass Kredite gestunden worden sind und so. Aber auch wie in Deutschland ist es so, dass die eher kleineren Unternehmen halt nicht so profitieren konnten von den Hilfspaketen. Und in der Tat, Roman, ist das für die kleinen Restaurants und kleinen Souvenirläden und ich sage jetzt mal, ja, insgesamt Verkaufsläden sehr, sehr schwierig gewesen. Die leiden ja insgesamt sowieso, weil die meisten Menschen ja gar nicht aus den Hotels rausgehen. Ne? Deswegen, das ist auch immer so mein persönlicher Appell, bleibt nicht nur 14 Tage im Hotel, sondern gibt auch mal der Infrastruktur drumherum eine Chance und unterstützt, weil ein Stück weit, habe ich das schon immer gesagt, tun wir auch Entwicklungshilfe. Ne? Also ein Stück weit ist Tourismus auch Entwicklungshilfe und wir unterstützen ja die Menschen und das liegt mir besonders am Herzen. Und deswegen, also viele haben es aus eigener Kraft geschafft, aber viele, die natürlich auch aufgeben mussten. Aber
wir haben vorhin so schön gesprochen über die neue Veranstalterreise, über das Reisedesign. Vielleicht muss das auch eine Aufgabe sein. Und ich könnte mir vorstellen, da können Veranstalter auch einen guten Beitrag zu leisten, die Infrastruktur rumrum wieder zurückzuholen in die Veranstalterreise. Na, es gab eine Zeit, da hat man gesagt, hey, wir optimieren die Yields ohne Ende und machen eigentlich All-Inclusive, damit kein Mensch mehr sein Hotel verlässt und wir verdienen das ganze Geld selbst und ich habe meine eigene DMC und ich habe alles selbst und das Geld bleibt eigentlich gar nicht mehr im Land, sondern es fließt direkt zurück immer auf mein Konto irgendwo in Lichten. Naja, das ist jetzt übertrieben, aber na, also mir geht es darum, dass ich sage, hey, das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja an Orte fahren, um die Orte zu erleben. Und da gehören natürlich die Leute, die am Ort sind, dazu und nicht nur die etablierten und internationalen Hotels von mir aus. Es wird vielleicht eine Produktdesign-Aufgabe sein.
Ja, definitiv. Und diese Aufgabe stellen wir uns als, sage ich jetzt mal, Türkei-Spezialist auch, genau das mehr in den Vordergrund zu stellen. Aber natürlich hat auch ein All-Inclusive die Berechtigung für viele Familien. Ich muss selbst sagen, Roman, früher habe ich auch viel, als unsere Tochter klein war, All-Inclusive genossen, weil dann konnte sie machen, was sie will, musste nicht fragen, ob sie noch ein Eis will. Meinetwegen beim dritten Eis war es mir dann auch egal, so nach dem Motto. Das hat ja alles seine Berechtigung. Nur wichtig ist, dass wir anfangen, so ein Stück weit nicht nur immer Destination Marketing zu machen, sondern Zielgruppenmarketing. Es ist ja wichtig, dass du den richtigen Kunden, da können wir viel von Amazon und Co. lernen, dem richtigen Kunden das richtige Produkt anbietest. Und ein Stück weit ist das genau auch die Aufgabe, dass wir mit dem Magalog, ich nenne den mal so, kannst du auch Katalog, Magalog, wie auch immer nennen, das genau zu machen, dass wir Produkte in diesem anbieten, der natürlich genau da reingeht. Ne? Wir hatten wir dieses Jahr vor, aufzulegen, eine Reise mit dem authentischen Ostexpress, ja, Ankara angefangen bis Karlsruhe und dann hält er an jedem Bahnhof, wo du dir dann sozusagen auch noch mal eine halbe Stunde rausgehen kannst und was kaufen kannst oder die Spezialitäten als Gourmetreise das zu machen und dir dann sozusagen in deinem Waggon liefern lassen kannst von dem, der da Spezialist ist für und genau das, um so ein bisschen auch die Entwicklung in den Destinationen, in dem Ort zu fördern. Und genau das denke ich auch, sollten wir machen. Wir sollten nicht nur über den Preis gehen. Das ist auch ein Thema, eine Herzensangelegenheit im letzten Jahr gewesen. Ich hoffe, wir lernen aus der Pandemie und mache nicht nur immer alle über den Preis. Natürlich soll sich jeder einen Urlaub leisten können, aber eine Reise soll auch eine Wertigkeit haben.
Und bin ich absolut bei dir, und wenn du das so schön sagst und gerade dieses Beispiel mit der Zugreise und mit der Gourmetreise bringt mich dazu, dass es ja auch in Zukunft, also da bin ich ein großer Freund von dieser Idee, dass die Reiseentscheidung gar nicht mehr über den Preis gefällt wird, sondern dass es einfach genau die Bestandteile der Reise sind, dass das Design der Reise bestimmt, ja stimmt, das ist das, was ich haben will. Und wenn du so schön sagst, wir machen das so wie Amazon, oder wir sollten von Amazon lernen, weil Amazon schlägt mir Produkte vor, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie dringend haben will, und dann will ich sie plötzlich dringend haben. Das wird natürlich ohne Digitalisierung, ohne Technik auch nicht gehen. Ich glaube, da sind wir dann wieder ein Stück weit zusammen, auch im Tourism OS, wie ich das nenne, der Maschinenraum, sprich die ganzen Agenturen und Technikanbieter, wie wir es hier auch sind bei Econfirm, werden dann eine Rolle spielen und genau diese Strukturen schaffen müssen, damit man eben nicht nur in der Buchungsmaske, ich will am 17.8. für 14 Tage von Hamburg nach Antalya für maximal 4,99, bin bei dir, muss es auch geben, aber das kann nicht das alleinige Kriterium sein, da wird es viel mehr geben. Und da freue ich mich drauf, dass ihr daran arbeitet. Also finde ich sehr, sehr spannend. Hast du zu diesen Ideen, zu diesen Innovationen auch Austausch im Vertrieb? Also holt ihr da die Leute mit ins Boot? Gibt es da sowas wie ein Gremium oder sowas?
Nein, also es gibt kein Gremium als solches. Wir hatten letztes Jahr überlegt, so ein Gremium zu gründen. Aber wir sind natürlich sehr, sehr im Austausch. Und ich bin mit den Reisebüros, ich frage auch, ne, ich sage auch immer, gib mir Feedback, was wollen wir machen, was sollten wir machen, und wir haben regelmäßige Webinare, bieten wir an, das schon seit anderthalb Jahren, also am Anfang der Pandemie, wo wir genau über diese Produkte berichtet haben und was dann für Bedürfnisse da sind, denn kein anderer kennt, ich sag mal, den Kunden besser als das Reisebüro. Die haben den täglich vor der Nase und wissen genau, was sie brauchen. Und daraus ein Stück weit, aus den Feedbacks ist natürlich auch ein Stück weit dieses Produkt dann entstanden oder diese Produktinnovation. Und da sind wir schon auch immer regelmäßig im Austausch, ja.
Und diese agile Kommunikation ist ja eigentlich auch viel besser als irgendwelche etablierten Gremien, die sich dann treffen müssen. Wir kennen das beide aus der Konzernwelt. Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Und genau, und dann sitzen die dann da und müssen alle Vierteljahre einmal tagen, schreiben Bericht, und passieren tut eigentlich nichts. Das ist hier ein bisschen anders. Songel, Mensch, die Zeit, die rast hier so. Wir hatten eigentlich knapp gute halbe Stunde verabredet. Jetzt geht das schon wieder ein bisschen länger. Ich sehe schon, ich muss am Dienstag nach Potsdam fahren. Wir sollten uns nochmal persönlich treffen. Wir sollten das auch fortführen. Ich würde auch ganz gerne mit euch dann noch ein bisschen über Destinationen und über Produkte sprechen. Mich interessiert die Gourmet-Zugreise sehr, muss ich jetzt schon mal sagen. Auf jeden Fall. Aber nicht nur das, sondern auch generell genau der Gedanke. Ich spreche auch mit anderen Veranstaltern wie Chameleon. Na, mit dem Ingo habe ich schon mal einen Podcast gemacht.
Sehr schön.
Alles gut. Auch da ist das Thema Spezialisierung, Fokussierung, Individualisierung. Ihr macht das auch. Ich finde das großartig. Freue mich, dass wir uns getroffen haben.
Ja, ich ebenfalls. War total und spannend, und ich habe auch nicht gemerkt, dass wir schon
45 Minuten gesprochen haben. Dass die Zeit so wahnsinnig schnell geht.
Aber wir Türken reden natürlich immer gerne und viel. Und
schau mal.
So viel, Dankeschön. So viel zu berichten.
Wir führen das einfach fort. An der Stelle würde ich einfach sagen, wir schließen mal Teil 1 des Podcasts. Danke fürs Zuhören an alle. Danke, Songel. Wir sehen uns bald wieder. Danke an alle Zuhörer, auch fürs Empfehlen, Bewerten und Abonnieren des Podcastes. Bis zur nächsten Episode. Das war ein langer Digitalk. Ich habe mich sehr gefreut. Das Blind Date hat funktioniert. Mein Name ist Roman Borchtes, der Travelholics Podcast. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.